DW Wissen.
Ich bin Tobias Ullmeier. Hallo, herzlich willkommen. Hier geht's gleich um die psychische Gesundheit von Männern, um urzeitliche Insekten und um den Aufreger des Monats. Um eine Frau, die doch tatsächlich mit 65 Jahren schwanger ist. Mit Vierlingen. Dieses Thema bewegt Deutschland. Eine 65-jährige Frau erwartet Nachwuchs, klingt an und für sich schon merkwürdig, nur es ist nicht nur ein Kind, sondern es sind Vierlinge. Eizellspende und Samenspende durchgeführt wohl in Osteuropa. Die Frau hat keinen Partner, aber schon 13 Kinder und 7 Enkel. Ja, Sie haben richtig gehört. Vierlinge, großes Kopfschütteln also. Darüber möchte ich mit Professor Frank Luven sprechen. Er ist Leiter der Geburtshilfe und Pränatalmedizin an der Uni Klinik Frankfurt. Hallo, Herr Luven.
Schönen guten Tag.
Herr Luven, Vierlinge mit 65, was haben Sie gedacht, als Sie das erstmals gehört haben?
Da ist was richtig schiefgegangen. Also, diese Frau vereint ungefähr alle Hochrisiken auf sich und nicht nur auf sich, sondern auch auf ihre Kinder. Und das macht wirklich betroffen, das kann man nicht anders sagen, denn jeder weiß, dass mit zunehmendem Alter wir auch weniger leistungsfähig werden. Ich war mit 20 viel sportlicher und fitter als mit 50. Und so ist natürlich auch der Körper der werdenden Mutter 65 Jahre alt. Und auch wenn immer wieder mal erwähnt wird, dass man mit Hormonen die Gebärmutter Schleimhaut dazu bringen kann, dass eine Schwangerschaft nochmal ausgetragen werden kann, so wie wir das jetzt gerade bei dieser Frau erleben, muss man doch berücksichtigen, dass der gesamte Körper dieser Frau, nicht nur die Gebärmutter, sondern alle Blutgefäße, das Herz-Kreislauf-System, einfach 65 Jahre alt sind. Das zweite Problem ist, diese Frau erwartet Vierlinge. Und im Rahmen der Reproduktionsmedizin ist das für sich genommen schon ein Unfall. Denn Vierlinge haben wieder ein sehr hohes Risiko für Frühgeburt und haben zusätzlich ein hohes Risiko, dass der Körper einer Frau überanstrengt wird.
Kann man das denn beziffern, wie hoch das Risiko ist oder wie hoch überhaupt die Chance ist, dass alle diese vier Embryos dann auch lebendig zur Welt kommen und das natürlich auch noch normal entwickelt?
Man kann natürlich gar keine seriöse Zahl angeben, weil diese Situation ja zu Recht bisher nicht stattgefunden hat. Sie hat bisher nicht stattgefunden, weil man gar nicht ahnen konnte, dass sich Ärztinnen und Ärzte in einen solchen Machbarkeitswahn versteigern. Eine Frau mit 65 Jahren mit einer Vierlingsschwangerschaft zu konfrontieren und jetzt wird es noch getoppt. Natürlich mit fremden Eizellen, was dazu führt, dass vier verschiedene Individuen alle genetisch different sind zur Mutter. Schon eine Eizellspende erhöht das Risiko deutlich für Anpassungsstörungen, für Bluthochdruck in der Schwangerschaft, für Gestationsdiabetes. Das Risiko hat diese Frau schon jetzt mal vier. Also es ist einfach praktisch nichts mehr denkbar, was noch schlimmer hätte laufen können. Und man kann nur beten, dass diese Schwangerschaft in ein Schwangerschaftsalter kommt, in dem die Kinder eine realistische Chance haben, später im Leben einigermaßen gesund zu überleben. Es macht wirklich sehr, sehr traurig. Das kann ich nicht anders sagen.
Sind das denn biologisch gesehen überhaupt Kinder dieser Frau?
Nee, denn die Eizellspenderinnen haben ja mit dieser Frau mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts zu tun. Das werden ja nicht ihre eigenen Töchter sein. Und die Spermienspender sind ebenfalls nicht bekannt. Das heißt, diese vier Kinder haben natürlich genetisch mit dieser Mutter erstmal gar nichts zu tun. Jetzt wissen wir natürlich, dass während einer Schwangerschaft es auch zu sogenannten fetalen Programmierungen kommt, Prozesse, wo die Umwelt, die die Mutter ja für die Kinder darstellt, solange wie sie in der Gebärmutter sind, auch einen Einfluss auf die weitere Entwicklung haben. Aber auch die sind hier in diesem Rahmen jetzt die ungünstigsten Bedingungen, die ungünstigste Umwelt, die Kinder haben können. Denn höheres Alter bedeutet gleichzeitig nicht mehr ganz so gesunde Blutgefäße, schlechtere Versorgung der Gebärmutter und damit auch der Kinder mit Sauerstoff und Nährstoffen. Und darüber hinaus natürlich gleichzeitig bei dem hohen Risiko für Bluthochdruck, Eiweißausscheidung im Urin, das nennt man Schwangerschaftsvergiftung, und für Gestationsdiabetes, also Schwangerschaftsdiabetes. Das alles sind zusätzliche Risikofaktoren für Kinder, unabhängig von der ohnehin mit Sicherheit drohenden Frühgeburt. Also das ist eine Konstellation, da schämt man sich dafür, dass Ärztinnen oder Ärzte so etwas initiieren.
Wie viele befruchtete Eizellen werden denn überhaupt üblicherweise bei so einer künstlichen Befruchtung eingesetzt?
Also sehr, sehr gute reproduktionsmedizinische Institute, auch hier in Deutschland, viele Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, sind mittlerweile so hervorragend, dass sie eigentlich nur noch ein oder zwei befruchtete Eizellen einsetzen und mit hoher Wahrscheinlichkeit dann eben ein oder zwei Kinder dann auch aus diesen Schwangerschaften resultieren. Wie ich der Presse entnommen habe, da sollen ja 4 Eizellen eingesetzt worden sein, das ist in Deutschland undenkbar.
Jetzt hat das die Natur, das haben Sie eben schon gesagt, den Frauen auf natürlichem Wege ja verwehrt, in höherem Alter dann noch schwanger zu werden, und das wohl aus gutem Grund. Ja. Vielleicht ja auch nicht nur aus den aktuellen biologischen Gründen, sondern auch deswegen, weil man irgendwo ja sichern wollte, dass die Kinder dann ihre Mütter noch möglichst lange haben. Jetzt hat sich aber die Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten doch schon drastisch erhöht. Ist es dann nicht vielleicht sogar legitim und richtig, der Natur so ein gewisses Schnippchen zu schlagen?
Ja, das ist eine interessante Überlegung, aber da bin ich natürlich der schlechteste Ansprechpartner für Sie. Denn als Arzt muss ich mich ja darauf konzentrieren, dass wenn Erkrankungsprozesse stattgefunden haben, dass ich hier Menschen helfe und korrigierend eingreife. Und wenn ein Paar keine Kinder bekommen können, weil die Eileiter nicht durchgängig sind, dann sind diese IVF-Behandlungen, diese In-vitro-Fertilisation ein ganz fantastischer Weg, damit dieses Paar zu Kindern kommt. Und bei Frauen, bei denen vielleicht, da gibt es verschiedene Erkrankungen, die Eierstöcke nicht gut funktionieren und keine eigenen Eizellen heranreifen können, dann gibt es zwar nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern ja auch die Möglichkeit, dass man eine fremde Eizelle dann trotzdem mit den Spermien des Partners befruchten kann und auch austragen kann. Und auch da denke ich jetzt mal fernab von aller moralisch-ethischen Diskussion, kann man durchaus darüber reden, dass es da medizinisch sinnvolle Situationen gibt. Hier aber haben wir die Situation, dass diese Frau ja weder ihre eigenen Eizellen noch die Spermien ihres Partners hat, sondern wir reden darüber, dass diese Frau als Leihmutter fungiert und eine nicht mehr dafür fähige Gebärmutter erst hormonell, medizinisch überhaupt wieder in die Lage versetzt wird, mit den daraus resultierenden hohen Risiken für die Kinder, die dann in dieser Gebärmutter drin sitzen. Und das hat definitiv nichts mit ärztlichem Handeln zu tun. Und deswegen zur Ethik oder Moral oder ob Frauen älter heute werden oder nicht, das sind ja große Leistungen auch der Medizin, aber auch der Gesundheitsvorsorge, auch der Hygiene, auch der Ernährung. Das ist alles ganz wunderbar. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass diese Frau bereits seit mehr als 10 Jahren postmenopausal ist und gar nicht mehr selbst in der Lage ist, eine Schwangerschaft zu initiieren oder auszutragen, sondern hier wird alles korrigierend von ärztlicher Seite eingegriffen, obwohl man damit nur extrem hohe Risiken produziert. Und das ist kein ärztliches Handeln.
Und das ist ja auch bei uns in Deutschland verboten. Sehen Sie den Handlungsbedarf beim Gesetzgeber, dass man da so einen Befruchtungstourismus, nenne ich es mal, unterbinden kann?
Da habe ich keine Ahnung. Das müssen Sie tatsächlich Juristen fragen. Die können das viel besser machen. Ich denke, wir müssen uns aber klar darüber werden, dass wir von ärztlicher Seite ganz klar darauf hinweisen, dass dieses nichts mit ärztlichem Handeln zu tun hat, was da passiert ist.
Vielen Dank, Professor Frank Luben,
aber gern.
Leiter der Geburtshilfe und Pränatalmedizin an der Universitätsklinik Frankfurt. Ihnen noch einen schönen Tag. Liegt nahe, dass diese Frau, diese 65-jährige werdende Mutter, auch schwerwiegende psychische Störungen hat. Und um solche geht's jetzt auch hier bei uns, und zwar um die bei Männern. Die unterscheiden sich nämlich oft von psychischen Erkrankungen der Frauen, besonders wenn es um die Symptome geht, etwa bei Depressionen. Und so werden diese Anzeichen oft fehlinterpretiert, denn der Mann hängt in seiner Rolle fest.
Herbert Grönemeyer hat es schon vor gut 30 Jahren auf die Schippe genommen. Was Männer alles tun, was von ihnen erwartet wird. Und trotz aller Emanzipation, es ist ein Thema, das so aktuell ist wie nie. Die geschlechterspezifische Verhaltensmuster, da sind sich führende deutsche Gesundheitsexperten einig, spielen eine Schlüsselrolle bei der Diagnose von psychischen Erkrankungen. Hier werden zwar weit häufiger Frauen erfasst, das heißt aber noch lange nicht, dass Männer gesünder sind. Sie sind bei psychischen Beschwerden einfach verschlossener.
Ich erkläre das immer noch mit Verhaltensstereotypen oder mit Rollenstereotypen, mit Rollen. Dass immer noch geduldeter ist, dass eine Frau sagt, ich habe Angst, als dass ein Mann sagt, ich habe Angst.
Dr. Iris Haut ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie und Chefärztin des Alexianer St. Joseph Krankenhaus in Berlin.
Ich hatte gerade einen Patienten da, der mir auch sagte, meine Frau kann nicht ertragen, wenn ich weine. Und in vielen Bevölkerungsschichten ist es doch noch immer so, der Mann darf nicht weinen, der Mann darf nicht schwach sein. Aber auch, sagen wir mal, in Leistungsträgerstrukturen, in verantwortlichen Positionen, man darf doch nicht zugeben, dass man da was Psychisches hat.
Im Gegensatz zu Frauen sagen kranke Männer häufig, paradoxerweise, dass es ihnen gut geht. Zu groß ist das Stigma des Weicheis, werden psychische Krankheiten als Schwäche abgetan. Lieber Augen zu und durch, passt schon, irgendwie.
Von daher gehen Männer erstens überhaupt nicht zum Arzt, machen auch keine Prävention. Wenn sie zum Arzt gehen, klagen sie öfter über körperliche Symptome, also das ist dann lieber der Rücken oder was anderes.
Dieses Fehlverhalten führt dazu, dass viele Männer, die eigentlich wegen einer psychischen Erkrankung behandelt werden müssten, im Gegensatz zu Frauen durch das medizinische Raster fallen. Die häufigsten psychischen Störungen in Deutschland sind Depressionen. Innerhalb eines Jahres erkranken über 4 Millionen Menschen daran. 2/3 davon sind Frauen. Doch die Dunkelziffer dürfte vor allem bei den Männern höher liegen. Denn oft entsprechen die Symptome bei Männern so gar nicht den Klischees von Depressionen.
Männerdepression fällt anders aus als eine Frauendepression. Bei Frauen ist es ja eher Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Antriebslosigkeit, Rückzug. Und bei Männern wissen wir, dass häufig Männerdepression in Gereiztheit, Aggressivität, Wut sich zeigen kann, bis dahingehend, dass Männer oft auch ihre Depression wegtrinken.
Die Depression wird in solchen Fällen oft nicht diagnostiziert, geschweige denn behandelt. Wenn man aber diese Fälle in die Statistik mit einbezieht, dürfte Depression bei den Geschlechtern etwa gleich häufig vorkommen. Egal ob Mann oder Frau, bei schweren psychischen Störungen helfen meist nur eine gezielte Psychotherapie oder Medikamente wie Antidepressiva. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes nehmen sich in Deutschland pro Jahr mehr als 9000 Menschen das Leben. Laut Stiftung Deutsche Depressionshilfe erfolgt ein Großteil der Suizide im Rahmen depressiver Erkrankungen.
2/3 der Suizidversuche werden von Frauen unternommen, aber vollendete Suizide sind 2/3 Männer.
Ein klares Indiz, dass Männer offener mit ihren Ängsten umgehen müssen, so Iris Haut. Doch die Betroffenen brauchen mehr Schützenhilfe, um sich zu outen.
Es geht erstens um die Öffentlichkeitssensibilisierung und einmal gezielte nochmal auch, ich sag mal, Antistigma-Kampagne, Entängstigungskampagne auch in Bezug auf die Männer auch deutlich zu machen. Auch Männer dürfen psychisch krank sein, dürfen an der Stelle Erkrankungen haben, die ja auch nachgewiesene Erkrankungen sind und nicht ein Zeichen von Schwäche.
Parallel zur gesellschaftlichen Sensibilisierung muss sich aber auch die Therapie geschlechterspezifisch diversifizieren, meint Iris Haut.
Bei der Psychotherapie gibt es noch zu wenig genderspezifische Ansätze. Bei Männern geht es ja eher darum, Gefühle zu zeigen, schwach sein zu können, das hohe Über-Ich und das hohe Ideal ein Stückchen abzustufen. Und diese spezifischen Ansätze gibt es in der Verhaltenstherapie ganz wenig und auch in der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie auch ganz wenig.
Männer weinen heimlich.
Neil King über die verwundbare Psyche von Männern. Und hier gibt's jetzt die Wissenschaftsnachrichten.
Die Vogeljagd auf der Mittelmeerinsel Malta wird es weiter geben. Die Malteser haben gerade eben in einem Referendum für die Erhaltung dieser umstrittenen Tradition gestimmt. Und so ist auch in diesem Frühjahr wieder das Töten von 11.000 Turteltauben und 5.000 Wachteln erlaubt. Für Umweltschützer ist das eine herbe Enttäuschung, denn es gibt guten Grund zur Annahme, dass die erlaubte Anzahl erschossener Tiere auch noch überschritten wird. Außerdem fallen immer wieder geschützte Vogelarten wie Störche oder Mauersegler den Fangnetzen oder Schüssen der Jäger zum Opfer. Im Jahr 2009 hatte der Europäische Gerichtshof das Land zwar für die nach EU-Recht verbotene Jagd verurteilt, aber Malta erhält jedes Jahr aufs Neue eine Ausnahmegenehmigung, die das gezielte Töten von Turteltauben und Wachteln im Frühjahr auf dem Weg zu ihren Brutstätten erlaubt. Um den Bestand der Vögel zu schützen, beginnt die Jagdsaison in anderen Ländern deshalb erst im Herbst. Tierschutzorganisationen fordern ein komplettes Jagdverbot. Die Mehrzahl der maltesischen Bürger aber schützt lieber ihre Tradition als ihre Vögel. Wie entstand Churi? Nach der Landung der Raumsonde Philae auf dem Kometen ist das eine der Fragen, die die Wissenschaftler beschäftigt. Jetzt wurde klar, Magnetismus hat bei der Entstehung von Churi wohl keine Rolle gespielt. Churis Kern hat kein Magnetfeld. Forscher um den Geophysiker Hans-Ulrich Auster der Technischen Uni Braunschweig veröffentlichten diese erste Erkenntnis zur Entstehung des Kometen im Fachmagazin Science. Kometen bestehen aus Eis, Staub und lockerem Gestein. Magnetismus, so dachte man, könnte das Material zusammengehalten haben. Für Ulrich Christensen, Leiter des Max-Planck-Instituts, lässt diese neue Erkenntnis zwei Schlüsse zu.
Eine Interpretation ist natürlich, da war einfach gar kein Magnetfeld, was hätte was magnetisieren können. Die andere ist, eventuell gibt es gar nicht oder nur ganz wenige dieser magnetisierbaren Teilchen im Kometen selber.
Die Wissenschaftler haben noch viele andere Theorien, die Jurys Ursprung erklären könnten. Die gilt es nun zu prüfen. 22.511 Kilometer schwimmen und das in nur 172 Tagen. Klingt unglaublich. Eine Grauwallkuh hat das geschafft. Ein internationales Forscherteam um den Biologen Bruce Mate von der amerikanischen Oregon State University hatte 7 westpazifische Grauwale mit satellitenüberwachten Sendern ausgestattet, um deren Wanderrouten und Fortpflanzungsgebiete nachzuvollziehen. Die westpazifische Population der Grauwale gilt als stark gefährdet. Es soll nur noch 130 Tiere geben. Sie hat ihre sommerlichen Nahrungsgründe vor der russischen Insel Sachalin, nördlich von Japan. Der intensive Walfang hat aber sowohl Wanderrouten als auch Fortpflanzungsgebiete verändert. Den Aufzeichnungen nach schwamm der Rekordwal von Sachalin bis vor die Küste Mexikos und wieder zurück. Der bisherige Rekordhalter unter den wandernden Säugetieren ist ein Buckelwal mit 9.800 Kilometern.
Wie sah die Welt vor 100 Millionen Jahren aus? Jurassic Park, der 90er Jahre Kinoklassiker, hat uns einen kleinen Eindruck vermittelt. Dinosaurier, Vulkane, dichter Regenwald. Jetzt haben Wissenschaftler von der Universität Bonn einen außergewöhnlichen Fund aus dieser Zeit gemacht und meine Kollegin Lisa Doom hat sie, also die Wissenschaftler, und eine winzige Blattlaus getroffen. Und genau diese Blattlaus könnte die Geschichte der Insekten umschreiben.
Der T-Rex fletscht die Zähne, dann stürzt er sich mit lautem Brüllen auf sein Opfer und versenkt seine Krallen in dessen Rückgrat. Willkommen im Zeitalter der Dinosaurier, die aber in dieser Geschichte gar keine Rolle spielen sollen. Denn sie spielt in einem kleinen Büro am Paläontologischen Institut der Universität Bonn. Paläontologe Bo Wang sitzt an seinem Schreibtisch, der übersät ist von wissenschaftlichen Publikationen. Er zieht eine kleine grüne Box aus seiner Schreibtischschublade. Auf der Box ein Etikett mit chinesischen Schriftzeichen. Werbung für Tee. Aber der ist längst getrunken. Jetzt befinden sich einige von Wangs wertvollsten Ausstellungsstücken darin. Gut geschützt vor Sonnenlicht. In Bernstein eingeschlossene Insekten. Einst direkte Nachbarn der Dinosaurier.
Hier haben wir ein Stück Bernstein aus Myanmar. Es hat einen Einschluss. Das ist eine Feder von einem sehr primitiven Vogel oder vielleicht von einem Dinosaurier.
Seinen außergewöhnlichsten Fund darf Wang aber nicht in seiner Schreibtischschublade aufbewahren. Der Bernsteineinschluss wurde vor kurzem im Norden Myanmars ausgegraben. Eine winzige Blattlaus mitsamt ihrem Nachwuchs. Die Eier beschützt sie offenbar vor Fressfeinden. Manche Larven sind sogar schon geschlüpft. Der Fund ist auf 100 Millionen Jahre datiert. Wangs Kollege Thorsten Wappler erforscht schon seit Jahren prähistorische Insekten. Aber dieser Fund ist eine echte Ausnahme.
Besonders an dem Fund ist vor allen Dingen, dass wir hier eine Verhaltensweise von ausgestorbenen Tieren dokumentieren können. Das bedeutet also, wir können hier die Entwicklungsstadien von einem erwachsenen Tier über die Nymphen- und Larvalstadien und auch das Brutpflegeverhalten im Fossilbericht dokumentieren. Das ist ein äußerst seltenes Phänomen, dass wir all diese Stadien in einem Stück dokumentiert haben und dann auch noch so dicht beieinander.
Wappler deutet auf ein Bild auf seinem Computerbildschirm. Die Blattlaus und ihre Nachkommen sind perfekt erhalten, dank des schützenden Panzers aus Bernstein. Selbst Beine, Fühler und einzelne Eier sind zu erkennen.
Normalerweise ist es so, dass man nur Einzelteile von Fossilien findet, vielleicht manchmal nur einen isolierten Flügel. Wenn wir von Insekten sprechen oder wenn wir von Dinosauriern sprechen, vielleicht nur ein Teil von einem Bein oder ein Teil von einer Hand oder so. Hier ist alles dokumentiert in einem Stück und das ist exzeptionell, da das Stück erstens im Bernstein erhalten ist. Die Erhaltung ist also dreidimensional. Wir können es also von allen Seiten beobachten und wir haben auch noch das Verhalten dokumentiert in einem Stück.
Insekten sind nicht unbedingt für ihre mütterliche Fürsorge bekannt, doch der neue Fund beweist, dass Insekten schon sehr früh Brutpflege betrieben. Ob das unser Bild von Insekten verändert? Thorsten Wappler glaubt nicht daran. Trotzdem, ausgestellt werden soll die Blattlass auf jeden Fall.
Ziel ist es halt immer, dieses Material in öffentlichen Sammlungen zu hinterlegen, die dann auch lokal dann vor Ort sind. Also wir wollen das Material jetzt nicht jetzt irgendwie da aus China oder aus Myanmar dann herausholen, aber Ziel ist es, das Material dann wieder an den Ursprungsort zurückzubringen.
Zurzeit befindet sich das Exponat in Nanjing in China, einer Stadt in der Nähe von Shanghai. Dort soll sogar eigens ein Museum zu seinen Ehren errichtet werden. Es ist eher unwahrscheinlich, dass eine Klanginstallation dazugehören wird. Außer die Nachbarn der kleinen Blattlaus ziehen mit ein.
Unvorstellbar. Was in 100 Millionen Jahren wohl von uns noch übrig ist? Wahrscheinlich keine Bernsteineinschüsse, aber jede Menge Facebook-Daten, digitale Informationen. Und wenn Sie solche über unsere Arbeit suchen, schauen Sie doch einfach auf www.dw.de/wissenschaft. Ich bin Tobias Ullmeier. Tschüss, bis zum nächsten Mal.